Ja, wir haben es ein paar Stellen schon gehört. Wir kommen von Ostern her, wir kommen von Karfreitag, von zuerst Gründonnerstag, dann Karfreitag, dann Ostersonntag. Und Jesus ist auferstanden, er hat gesiegt. Und trotzdem ist es eine Art Zwischenzeit zwischen jetzt und der Himmelfahrt und auch zwischen jetzt und Pfingsten. Und wir lesen in der Bibel, wie diese Zeit beschrieben ist, in dieser Zwischenzeit, wo der Sieg feststeht, aber die Gemeinde jetzt noch nicht die Fülle des Heiligen Geistes bekommen haben. Wir haben letzte Woche gehört am Sonntag in der Predigt, dass Jesus schon den Jüngern den Heiligen Geist gegeben hat, aber die Fülle für die Gemeinde wurde noch nicht ausgeteilt oder noch nicht gegeben. Das lesen wir dann erst am Pfingsttag. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3 steht, wie diese Zeit so beschrieben wird, diese Zwischenzeit zwischen Auferstehung und der Himmelfahrt. Genau. Sie waren es auch, also die Jünger oder die Apostel waren es, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Genau, 40 Tage lang hat sich Jesus immer wieder den Jüngern, also auch der großen Zahl der Jünger, einfach gezeigt. Und dann später ist er ja dann in den Himmel aufgefahren. Und diese Zeit ist geprägt von so einer Spannung, von so einer Erwartungshaltung trotzdem noch. Auch wenn die meisten Jünger ja schon ihn gesehen haben und auch den Beweis halt des leeren Grabes gesehen haben, war trotzdem noch so eine Spannung in der Luft, sage ich mal. War Jesus wirklich der Messias, haben vielleicht manche Jünger sich gefragt. Was passiert jetzt als nächstes? Was ist, wenn Jesus irgendwann nicht mehr da ist? Was bringt die Zukunft? Das waren wahrscheinlich alles solche Fragen, was die Jünger bewegt hat. Jesus war nämlich nicht die ganze Zeit bei den Jüngern. Das ist ja eigentlich auch interessant. Er ist nicht auferstanden und war dann wie gewohnt Tag und Nacht bei den Jüngern, ist mit ihnen weitergezogen oder wie man das vielleicht vermuten mag, weil davor war es ja so, er hat Tag und Nacht mit den Jüngern verbracht. Sie haben zusammen ihre Lager aufgebaut oder sind wahrscheinlich von Herberge zu Herberge weitergezogen und sie haben einfach ihr ganzes Leben miteinander geteilt, zusammen gegessen und so weiter. Und es steht jetzt nicht so ganz speziell drin, aber man merkt es durch den Zusammenhang immer wieder natürlich, dass Jesus immer wieder so plötzlich auftritt. Es ist nicht so, dass er die ganze Zeit in diesen 40 Tagen permanent bei den Jüngern dabei war. Zum Beispiel in Johannes 20 verschließen die Jünger die Türen aus Angst vor den obersten Juden und auf einmal steht Jesus mitten im Raum, obwohl ja die Türen verschlossen waren. Und das zeigt auch ein bisschen, dass sein Körper oder seine Erscheinung schon ganz anders war. Er hatte den Auferstehungsleib und war auch nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Er konnte ist einfach in diesem Raum erschienen, ohne die Tür aufzumachen und war mitten unter den Jüngern. Oder was auch interessant ist, dass sein Aussehen ja nicht sofort auf Jesus hinwies. Die Jüngerinnen und Jünger erkannten Jesus ja nicht sofort am Aussehen. Das merkt man zum Beispiel bei Maria Magdalena am Morgen der Auferstehung, wo sie gedacht hat zuerst, Jesus sei der Gärtner. Also irgendetwas muss auch an seinem Aussehen gewesen sein, dass er nicht mehr genau gleich aussah wie davor. Oder Thomas glaubt auch nicht zuerst, als er Jesus mit eigenen Augen sah, sondern erst, als er die Wunden berühren konnte. Und noch eine Bibelstelle, und um dies soll es heute gehen, da sehen wir das auch, dass die Jünger ihn nicht sofort erkannten mit den Augen. Hier steht, dass sie mit Blindheit geschlagen waren, beziehungsweise vielleicht hat auch Jesus so ausgesehen wie davor, aber sie haben ihn einfach nicht erkannt mit ihren Augen. Und wir möchten in diese Bibelstelle zusammen einsteigen. Es geht um diese Emmaus-Jünger, so werden sie genannt, die hießen nicht so. Sie hießen halt, oder man nennt sie so, weil sie aus Emmaus kommen. Genau, Lukas 24 steht diese Geschichte geschrieben. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Und Jesus fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Wir lesen hier von zwei entmutigten Jüngern, diesen Emmaus-Jüngern, die völlig enttäuscht sind von dem, was passiert ist. Sie blickten ganz traurig drein, steht hier in der Guten Nachricht Bibel. Ich finde es eine ganz passende Übersetzung einfach. Sie blickten ganz traurig drein. Man merkte einfach ihre Enttäuschung an ihrem Gesicht. Sie haben einfach gehofft und geglaubt, dass Jesus der versprochene Messias ist. Aber für sie war Jesus einfach tot, gekreuzigt und begraben. Aber nicht nur das, auf einmal kam raus, was die Jünger eigentlich tief in ihrem Herzen glaubten. In dem Moment, als sie mit Jesus da auf dem Weg waren und dann ihr Herz ausschütteten und nicht wussten, dass es Jesus war, in dem Moment kam raus, was wirklich in ihrem Herzen vorging. Sie sahen Jesus als Propheten und als Befreier von Israel und nicht als Messias, nicht als derjenige, der im Alten Testament angekündigt wurde, nicht als den König der Juden, sondern als ein Prophet von vielen. Und das ist wirklich enttäuschend. Und nicht nur das, sie haben die Hoffnung verloren und glaubten, dass Jesus tot ist. Ihre Leiterfahrung, das, was sie mit ihren Augen gesehen hat, übertrifft alles andere, was vielleicht andere Jünger ihnen gesagt haben, was sie vielleicht sonst gehört haben vom engsten Kreis der 12. Die haben ihn ja schon gesehen, aber die Emmaus-Jünger haben davon nichts wissen wollen. Sie haben Jesus für tot gehalten. Der Tod am Kreuz hat die beiden wirklich erschüttert. Und wahrscheinlich haben die beiden auch natürlich für Jesus gebrannt, für seine Botschaft gebrannt, waren begeistert, mit Jesus unterwegs zu sein, ihn kennenzulernen, haben anderen Menschen von Jesus weitererzählt. Vielleicht haben sie auch Wunder gesehen, die Jesus getan hat, aber vielleicht haben sie sogar auch selber Wunder getan im Namen von Jesus, Kranke geheilt, andere Wunder gemacht, aber von dem allem ist nichts mehr übrig. Die Enttäuschung überwiegt einfach und der Glaube ist einfach wie weggeflogen. Und deshalb dieser Gedanke auch und dieser Titel der Predigt: Enttäuschung überwinden. Wie kann der Messias auf solch brutale Art und Weise am Kreuz ermordet werden? Er wollte uns doch von der Herrschaft der Römer befreien. Und jetzt das. Im letzten Vers hört man das, oder sieht man das ja ganz gut. Er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Das war ihre Erwartungshaltung. Und das ist natürlich auch eingetroffen. Die Römer sind immer noch da. Die Römer haben ihn ja sogar ans Kreuz geschlagen. Ganz anders, wie sie es erwartet haben. Sie haben eigentlich gedacht, der Messias wird über die Römer siegen. Der Messias wird sie vertreiben aus dem Land, die Römer. Und jetzt das, die Römer haben ja ihn besiegt, haben ihn ans Kreuz schlagen lassen und einfach alles dahin, die ganze Hoffnung, die sie hatten auf diesen verheißenen Retter, auf diesen erwarteten Retter. Aber wahrscheinlich ist es bei uns so, wenn wir mit Schicksalsschlägen in unserem Leben umgehen, wenn etwas passiert, das völlig unvorhergesehen ist, vielleicht ein Todesfall, vielleicht eine schwere Krankheit, vielleicht gar nicht so was Schlimmes, aber Dinge, wo einfach nicht in unser Weltbild passen, wo wir denken, nein, das kann doch nicht sein, dass das jetzt so sein muss. Und so war es bei den zwei Jüngern auch. Sie hatten so arg, also wir hatten es ja auch am Ostersonntag, dieses Bild, wo man diesen Ball da sieht und man fokussiert sich nur auf den Ball und sieht alles anderen Sachen nicht. Und so haben auch die Emmaus-Jünger einfach sich nur darauf fokussiert, dass Jesus der Retter ist, der sie von den Römern befreien wird. Und wenn das nicht eintritt, dann wird man einfach enttäuscht. Auf einmal wird der vertraute Gott, der vertraute Jesus, mit dem sie unterwegs waren, wird einfach zu einem fremden Gott, zu einem fremden Jesus, den man überhaupt nicht versteht. Was soll das Ganze? Und ich möchte auch von einer kleinen Glaubenskrise erzählen. Und so ist es ja auch bei Glaubenskrisen oder Krisen allgemein im Leben. Dem einen erscheint es vielleicht nicht so groß, so eine Begebenheit, dem anderen vielleicht schon. Und so hat jeder seine kleinen oder großen Krisen im Leben. Und man kann das auch nicht kleinreden. Für jeden ist etwas, geht näher ans Herz sozusagen. Und eine Enttäuschung möchte ich einfach uns mal weitergeben. Es war im jungen Erwachsenenalter, ich war ja in Brasilien ein Jahr in einem FSJ mit 19, 20. Und das war ja auch die Zeit, wo ich wirklich auch mit oder wo ich Gott herausgefordert habe und gesagt habe, ja, ich möchte mit dir einiges erleben, ich möchte mit dir ins Ausland, ich möchte mit dir ein Jahr irgendwie, möchte dir ein Jahr widmen und dann mich wirklich für dich einsetzen. Und so bin ich mit dieser Erwartungshaltung eigentlich ins Ausland geflogen, nach Brasilien geflogen und habe gedacht, ich werde die Welt verändern dort in Brasilien sozusagen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich war dort als FSJler dann und wir haben ja vor allem die Drogenabhängigen eine Hälfte waren wir in der Stadt und haben dort so Straßenarbeit gemacht und die andere Hälfte waren wir auf einem Bauernhof, auf einer Farm und haben dort einfach auch Zeit verbracht mit den Drogenabhängigen, haben dort auch mit ihnen in der Bibel gelesen, aber vor allem auch auf dem Feld gearbeitet oder auch sonst irgendwelche anderen Arbeiten gemacht. Und unsere Aufgabe als 2, 3 FSJler war es einfach vor allem, Zeit mit den Brasilianern dort zu verbringen. Das hat einfach auch Sinn gemacht, einfach Zeit zu verbringen und einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und auch, dass sie ein bisschen eine andere Kultur kennenlernen und dass auch wir die Kultur der Brasilianer kennenlernen. Und nachdem ich circa so ein halbes Jahr dort war, habe ich erlebt, dass manche, mit denen ich so richtig eng befreundet war mit der Zeit oder mit denen man einfach viel zu tun hatte dann, mit den Drogenabhängigen, auf der Farm dort, dass sie auf einmal abgehauen sind. Dass sie einfach es nicht mehr an der Farm oder sie nichts mehr dort gehalten hat und sie sind dann wieder zurück auf die Straße zu den Drogen. Und das war für mich so eine riesen Enttäuschung, dass manche meiner Freunde wieder rückfällig wurden. Das war wirklich hart für mich in dieser Zeit. Und ich habe immer gedacht, wie kann das sein, dass eigentlich, ich wusste, die hatten Jesus, die haben wirklich geglaubt, die haben wirklich ihr Leben Jesus gewidmet, sie sind entweder schon lange mit Jesus unterwegs gewesen oder sie haben sich für Jesus ganz bewusst entschieden, aber sind dann trotzdem rückfällig geworden und wieder zurück auf die Straße gegangen. Und für mich war das so übermächtig, diese Drogen. Und habe mich überlegt, warum das so ist. Und im Nachhinein war das aber eine richtig wertvolle Erfahrung für mich. Aber in dieser Zeit oder in dieser Situation kam einfach immer diese berühmte Frage, wie bei vielen, warum er dieses ganze Leid eigentlich zulassen kann. Warum lässt Gott dieses Leid zu? Aber im Nachhinein sehe ich, dass er auch an einzelnen Menschen ganz viel getan hat. Ich habe im Nachhinein immer wieder so ein bisschen mit einer Person Kontakt gehabt, der wirklich auch rausgekommen ist aus den Drogen und der wirklich dann nicht mehr rückfällig wurde. Und mir hat es einfach gezeigt, Einzelne, die haben es durch Jesus geschafft, durch die Kraft durch Jesus. Viele sind wieder zurückgefallen, auch wenn man das vielleicht nicht versteht, wenn man denkt, naja, Jesus gibt doch Sieg, Jesus hilft uns doch aus solchen Dingen raus. Aber ich habe gemerkt, ja, um diese einzelne Person geht es. Diese einzelne Person, für diese hat es sich gelohnt, einfach auch dort zu sein und ja, einfach mit ihnen Zeit zu verbringen. Und ich bin dankbar, was ich da einfach in dieser Zeit gelernt habe und es hat, denke ich, auch wirklich meinen Glauben gefestigt. Im Psalm 34, Vers 19 steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und so ist es. Im Leid, in Krisen, in der Enttäuschung wird unser Gottesbild und unsere Beziehung zu Gott einfach geprägt. Meistens wird unser Glaube und unser Vertrauen mehr geprägt in solchen Krisenzeiten, als wenn es gut läuft. Und so war es auch bei den Emmaus-Jüngern. Sie waren so auf diesen Tod von Jesus fokussiert, dass sie ganz vergessen haben, was Jesus ihnen eigentlich beigebracht hat die letzten Jahre. Und ich glaube, wir können vieles von den Emmaus-Jüngern lernen. Dass wir lernen, dass nicht immer die menschliche Perspektive die wichtige ist oder die richtige, sondern dass wir uns oder dass wir einfach auch Gott fragen, was ist eigentlich deine Perspektive auf die Dinge jetzt in meinem Leben oder auf diese Krisen, die ich erlebe? Und sich daran zu orientieren, nicht wie ich das alles sehe, sondern wie Gott das Ganze sieht. Und so war es auch bei den Emmaus-Jüngern. Sie hatten eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Sie haben gedacht, die Geschichte mit Jesus sei zu Ende jetzt, nach dem Tod am Kreuz. Und die Perspektive Gottes war einfach, die Geschichte Gottes mit der Menschheit fängt erst jetzt an. Die Perspektive der Jünger war kein Glaube. Sie konnten nicht mehr glauben, dass Jesus der Versprochene war. Nach 3 Jahren, wo sie ihn gekannt haben, nach 3 Jahren Gemeinschaft. Und die Perspektive Gottes war einfach der Beweis nach 3 Tagen durch die Auferstehung. Und sie haben gedacht, es wäre ein Prophet gewesen, einer von vielen aus dem Alten Testament. Im Nachhinein sagen sie auch, ja, er war ein Prophet, aber die Perspektive Gottes war, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war, viel mehr als die 2 Jünger es ihm zugetraut haben. Und die Perspektive der Jünger war einfach nur das Weltliche, Israel zu befreien von den Römern, und das wäre dann gut gewesen und so wäre ihre Erwartung einfach erfüllt gewesen. Aber die Perspektive Gottes war nicht nur Israel zu befreien, sondern die ganze Welt zu befreien, zu erlösen durch diesen Tod am Kreuz. Also Gott hat eine Lösung und eine Zukunft für uns, auch wenn wir das gar nicht sehen können, auch wenn unsere Perspektive ganz anders ist. Und der Fokus der Geschichte von den Emmaus-Jüngern liegt vor allem auf diesem seelsorgerlichen Aspekt, denke ich. Jesus sieht diese Enttäuschung der Jünger und er nimmt sie an der Hand und führt sie wieder zurück zu seiner Perspektive. Langsam, aber sicher. Und wir lesen dann später davon, wie er dann ihnen die Augen sozusagen auftut und sie wegkommen von dieser menschlichen Perspektive. Deshalb lasst uns mehr und mehr darauf vertrauen, dass es richtig und gut ist, was Gott macht und nicht auf unsere Sichtweise. Jesaja 43 steht: Ich allein bin Gott, ich der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe angekündigt, dass ich euch retten will, und ihr alle habt es gehört. Ihr sollt bezeugen können, dass ich wahrhaftig Gott bin. Ich habe euch schon früher gerettet und das werde ich auch in Zukunft tun. Ich bleibe derselbe. Keine Macht der Welt kann mir etwas aus der Hand reißen. Was ich tun will, kann niemand verhindern. Das sind doch ermutigende Verse in jeder Lebenslage. Gott ist derselbe in jeder Zeit, im Alten Testament, auch zur Zeit Jesu, und natürlich auch heute ist Jesus oder Gott derselbe und auch in Zukunft wird er derselbe sein. Und er hat auch einen Ausweg, einen Plan für uns, wenn wir an einen Punkt kommen wie die Emmaus-Jünger und keine Hoffnung mehr haben, uns einfach nicht mehr verstehen, was der Plan Gottes sein soll. Komme ich zum weiteren Gedanken. Kenne deinen Herrn. Ungefähr 2 Stunden dauert dieser Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und die Jünger kommen mit Jesus immer weiter ins Gespräch. Sie laden ihn dann auch ein, mit ins Haus zu kommen. Aber obwohl sie eben 2 Stunden mit ihm verbracht haben, haben sie Jesus einfach nicht erkannt. Und selbst als Jesus ihnen die Schrift ausgelegt hat, so steht es in diesem Abschnitt, haben sie nicht verstanden, mit wem sie reden. Obwohl sie ja die Lehren von Jesus die ganze Zeit gehört haben, trotzdem haben sie nicht gesehen, dass es Jesus ist. Erst zu Hause beim Abendessen erkannten sie, wen sie da die ganze Zeit bei sich hatten. Lukas 24, Abvers 30. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. auch da wieder. Er bleibt nicht die ganze Zeit, sondern in dem Moment, wo sie ihn erkannten, war er wieder woanders oder hatte gedacht, jetzt ist gut, jetzt haben sie es erkannt und ich bin wieder weg. Was war am Brotbrechen von Jesus so besonders? Warum hat das Brotbrechen sie oder ihnen die Augen aufgetan sozusagen? Es war, denke ich, die Art und Weise des Brotbrechens, wie er mit Gott, seinem Vater, sprach und ihm für das Essen dankte. Wahrscheinlich waren die zwei ja nicht beim letzten Abendmahl dabei, nur die 12 engsten Jünger. Aber trotzdem haben sie an diesem Brotbrechen gemerkt, dass es Jesus war. Die Jünger haben Jesus nicht an seinem Aussehen erkannt, aber sie haben ihn an der Art und Weise erkannt, wie er mit seinem Vater spricht. An dem Gebet und an dem Brotbrechen. Und es ist so wichtig, nicht die Rituale und nicht die Religion standen im Vordergrund, sondern einfach diese tiefe Beziehung von Jesus zu seinem Vater. Daran haben sie ihn erkannt und haben sie gemerkt, das ist wieder diese Lehre, die wir nicht kannten. Nicht diese Religiosität, sondern dieser persönliche Glaube, den uns unserem Herr und Meister einfach beigebracht hat die letzten Jahre. Und weil die Jünger Jesus beim Brotbrechen erkannt haben und beim Segensgebet sprechen, möchte uns einfach auch für später einladen, für das Abendmahl, ganz bewusst uns das auch vorzustellen. Dieser Vertrautheit Jesus mit seinen Jüngern, auch in diesem Moment. Und dass Jesus mit uns vertraut sein möchte und diese Beziehung leben möchte. Weil ich denke immer wieder, dass das Abendmahl so oft geprägt ist von so einer Schwere. Und vielleicht meinen wir instinktiv durch irgendwelche Prägungen vielleicht, dass das Abendmahl mehr Bedeutung hätte, wenn wir es andächtig einnehmen oder ernst vor allem. Ernst und bedächtig. Aber ich lese davon in der Bibel nichts, dass es ernst und bedächtig sein soll, sondern es soll einfach von Herzen geschehen und einfach auch fröhlich. Das Abendmahl, das soll ja auch die Freude ausdrücken, dass wir zu Jesus gehören, dass wir gemeinsam diese Erlösung haben, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Das Abendmahl war eine der wichtigsten und intimsten Stunden von Jesus mit seinen Jüngern. Beim Abendmahl hat er sich zu 100% offenbart, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes und das Lamm, das für unsere Schuld sterben musste. Was für ein Vorrecht, dass wir an diesem Abendmahl teilhaben möchten. Und deshalb möchte ich uns einladen, das immer wieder im Blick auf diese Beziehung zu Jesus zu feiern und nicht so bedächtig wie möglich dabei auszusehen sozusagen. Und mein letzter Punkt noch, einfach Jesus hat noch viel mit dir, mit uns vor. Der Weg von den beiden war ein Weg zurück in die Vergangenheit, in die alte Wirklichkeit. Sie haben gedacht, Jerusalem lassen wir jetzt hinter uns, wir gehen jetzt wieder zurück nach Hause. Sie verlassen Jerusalem, weil Jerusalem für sie der Ort des Scheiterns war. Der Ort, an dem sie die Hoffnung verloren haben und gehen dann zurück in ihre alte Heimat, in ihr altes Leben, zurück nach Emmaus. Und das Gespräch war, wie wir gelesen haben, mit voller Enttäuschungen. Und sie haben die Auferstehungsbotschaft einfach nicht kapiert. Und wir müssen einfach die Perspektive wechseln. Lasst uns nicht diesen Gang nach Emmaus antreten, zu sagen, nee, es hat alles keinen Wert, ich gehe wieder zurück in mein altes Leben, in mein altes Muster vielleicht, sondern lasst uns die Perspektive Gottes einnehmen. Auch wenn es heute vielleicht nicht so aussieht in unserer Situation oder in deiner Situation, wenn man gerade in solchen schwierigen Dingen steckt, aber Gott hat noch viel mehr vor für uns und er möchte uns ja einfach durchtragen durch diese Situationen. Und danach werden wir erkennen, so an verschiedenen Stellen, das ist ja auch das Interessante an dieser Bibelstelle gewesen, an diesem Moment wurden ihnen die Augen aufgetan. Und so ist es doch bei uns oft so. Wir haben eine lange Krisenzeit oder eine herausfordernde Zeit im Glauben und dann auf einmal tut uns Gott die Augen auf. Wir erkennen vielleicht neue Dinge in unserem Leben. Wir erkennen, dass Jesus wieder ganz neu zu uns spricht und dann können wir vorangehen und er öffnet uns die Augen. Deshalb lasst uns da dranbleiben, nicht zu resignieren, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass er uns die Augen öffnet in unserer schwierigen Situation, gerade in den Zeiten, wenn es gerade nicht so gut läuft. Er wird es gut machen, weil seine Sicht auf die Dinge oft ganz anders ist. Ich möchte nochmal zum Abschluss Jesaja 43 vorlesen. Dann kann die Band schon mal nach vorne kommen und dann wird man nachher dann das Abendmahl gemeinsam nehmen. Ich habe euch schon früher gerettet und das werde ich auch in Zukunft tun. Ich bleibe derselbe. Keine Macht der Welt kann mir etwas aus der Hand reißen. Was ich tun will, kann niemand verhindern.